Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Hallo Gesundheit, beziehungsweise heute eigentlich Hallo Darmgesundheit. Es geht nämlich um den Verdauungstrakt. Ich wollte herausfinden, woher Mundgeruch kommt zum Beispiel, was man gegen saures Aufstossen machen kann und wie man Verstopfung und Hämorrhoiden verhindern kann. Ich bin der Manuel und vor allem bin ich nicht verrissen, sondern ich hocke mit meinem Gast ganz seriös am Tisch. Mein Gast heisst Stefan Wawrika. Er ist Gastroenterologe, aber Stefan, stell dich doch gerade schnell selber vor.
Ja, genau. Mein Name ist Stefan Wawrika. Ich bin Magen-Darm-Spezialist. Das heisst eigentlich Gastroenterolog.
Und dass du das noch übersetzt
ist. Und ich beschäftige mich vor allem halt mit dem Magen-Darm-Trakt. Aber ich bin nicht ein Chirurg, sondern ich mache vor allem Magenspiegelungen, Dickdarmspiegelungen. Und ich interessiere mich auch für die Leber.
Werden wir sicher noch zu sprechen kommen jetzt im Verlauf von dieser Doppelfolge, die es ist. Wir machen eine Doppelfolge, weil der Darm eben so wichtig ist. In der ersten Episode von diesen zwei Episoden verfolgen wir den Weg von einem Nahrungsmittel vom Maul ab im Magen durch den Darm und dann hinten wieder raus. Und in der zweiten Folge geht es dann speziell um den Dickdarm und Darmflora. Also all die Mikroorganismen, die im Darm leben und für eine gute Verdauung sorgen. Aber jetzt fangen wir mal zuerst ganz oben an. Sagen wir jetzt mal, Stefan, ich esse einen Apfel. Jetzt fällt die Verdauung eigentlich schon beim Kauen an. Wie viel Mal sollte man dann idealerweise kauen?
Ich glaube, dazu gibt es wahnsinnig viele Ansichten. Ich glaube, es ist gut, wenn man so lange kaut, bis die Nahrung einen Speisbrei gibt und vielleicht nicht mehr unbedingt Stückchen hat. Mhm. Also, man sagt, je länger dass man es kaut, desto besser würde man es aufnehmen und desto weniger viel Kalorien würde man zu sich nehmen. Also, es gibt Leute, die dann auch sagen, wenn man es gut durchkaut, dass man dann tatsächlich auch abnehmen könnte.
Aber nicht so irgendwie, man muss es jeden Bissen 25 Mal kauen.
Nein, ich glaube, das ist falsch.
Was ich mich natürlich frage, wenn wir so gerade im Maul sind, woher kommt eigentlich der Mundgeruch? Also ich habe schon verschiedenstes gelesen, dass es irgendwie von den Zahnzwischenräumen kommt, von der Zunge, aber auch schon gelesen, dass es von der Verdauung kommt. Kannst du mir da weiterhelfen?
Also ich komme etwa die Patienten über, die zu mir kommen mit dem Thema Mundgeruch. Und ich glaube, die Abklärung ist bei mir eigentlich immer die gleiche. Ich fange immer tatsächlich im Mund an, weil ich würde sagen, so mehr als die Hälfte der Patienten haben tatsächlich ein Problem im Mundbereich. Das kann vielleicht die Dentalhygienikerin dann wieder verbessern, die ganze Mundhygiene. Aber da gibt es dann teilweise auch vielleicht Sachen, die vielleicht nicht unbedingt sichtbar sind im Rahmen von einer Dentalhygiene, wo vielleicht auch ein Zahnarzt dann wichtig ist.
Dann was wäre das so für Sachen?
Ja, also zum Beispiel so Eitransammlungen rund um die Zähne und so. Also das sind dann so, es kann ja sein, dass man vielleicht kleine Abszessli bildet oder sonst irgendetwas im Mundbereich.
Was ist ein kleiner Abszess?
Eine kleine Eiteransammlung oder so. Dann, was auch relativ häufig ist, ist, dass die Zunge kann, stinken kann. Das heisst, es lohnt sich zum Beispiel, die Zunge auch mit einem Zahnbürstchen dann abzureiben. Und dann kann man weiter runtergehen und dann ist es vor allem Speiseröhre, Magen, Dünndarm. Wenn es zum Beispiel Bakterien im Dünndarm hat, dann kann das Mundgeruch machen. Oder wenn man Bakterien im Magen hat, kann das Mundgeruch machen. Und das ist dann so ein bisschen mehr mein Metier, wieso dass Patienten zu mir kommen.
Kannst du prozentual sagen, wie viel das dann im auch noch im Magen oder im Darm kann Mundgeruch auslösen, oder?
Also, ich meine, ich sehe natürlich ein bisschen spezielle Gruppe von Patienten. Also ich sehe Patienten, die meistens schon beim Zahnarzt gsi sind und die schon in der Dentalhygiene gsi sind, wo sich dann auch schon mit verschiedenen Mundspüllösungen dann versucht haben zu helfen. Das heisst, ich sehe schon ein bisschen eine selektionierte Anzahl von Patienten. Aber ich würde sagen, bei den Patienten, die dann kommen mit dem Thema, finde ich doch in einem beträchtlichen Teil, sprich sicher mehr als die Hälfte der Patienten, vielleicht auch zwei Drittel der Patienten, entweder eine Infektion vom Magen, das ist dann meistens das Bakterium, das heisst Helicobacter pylori, oder aber eine Infektion vom Dünndarm. Also im Dünndarm hat man normalerweise nicht so viele Bakterien. Wenn man zu viele Bakterien im Dünndarm hat, dann nennt sich das bakterielle Überwucherung vom Dünndarm. Und das kann tatsächlich dann so zu so einem Mundgeruch führen.
Und das sind dann wie so die dünnsten, die Bakterien sozusagen aussondern?
Also man kann sich das so vorstellen, es hat quasi Bakterien an einem Ort, wo sie nicht hingehören. Und wenn es dann dort Bakterien hat, fangen die Bakterien den Dünndarmbrei an, so zu verstoffwechseln, dass sich sehr viel Luft ausbildet. Man ist dann wie ein kleiner Bioreaktor. Und das ist dann das im Rahmen von dieser Gasentstehung werden halt auch Gas produziert, die stinken. Und das sind dann die Gas, die man vielleicht oben aus dem Maul raus schmeckt.
Was kann man jetzt so ein bisschen dagegen machen, so in erster Linie?
Ja, ich glaube, regelmäßige Kaugummikäuen ist sicher gut. Das regt dann die Speichelproduktion an. Mit der Speichelproduktion hat man quasi, wird es immer ein bisschen durchgespült. Es gibt so verschiedene Hausmittel, von Ingwer über Zitronensaft, die man auch ausprobieren kann. Aber ich muss sagen, wenn es jemand wirklich fest stört, dann lohnt es sich doch, das auch weiter abzuklären.
Jetzt würden wir zum Schlucken gehen. Also dort würde ich mich mal kurz wundern, was passiert eigentlich, wenn man sich verschluckt? Also wenn man dann so muss husten und so. Was passiert dort mit dem Nahrungsmittel?
Also die Speiseröhre und die Luftröhre, die liegen sehr nahe beieinander. Normalerweise, wenn man schluckt, wird die Luftröhre von so einem Deckel zugemacht, so dass quasi wirklich die Nahrungsmittel in die Speiseröhre hineinfließen. Und jetzt kann es natürlich passieren, dass entweder der Deckel noch nicht zu ist oder man quasi eben während dem Schluckakt plötzlich wie verschrickt und dann nochmal einschnauft. Dann kann es sein, dass eben Nahrungsmittel in die Speiseröhre, in die Luftröhre hineingehen. Und das ist dann eben das, was man eben als Verschlucken kennt.
Nachher tut man das wie so wieder raus. Husten quasi aus der Luftröhre?
Ja, genau, es gibt dann einen Reflex. Also das System merkt dann, da hat es jetzt Nahrungsmittel an einem Ort, wo kein Nahrungsmittel angehört. Es gibt also klassisch eben dann einen Hustreflex.
Kann das gefährlich sein, wenn jetzt irgendetwas bleibt, so in der Luft? Also kann das jetzt dummerweise sogar in die Lunge runtergehen, oder wie? Oder kann
das also ich meine, das ist bekannt, oder? Vor allem vom 6. Dezember, also am Samichlaus, ist es ja recht häufig so, dass gerade im Kinderspital Kinder eingeliefert werden, weil sie Erdnüsse quasi die falschen Röhren innen
überkommen. Okay, das ist so bekannt.
Also das ist wirklich ein bekanntes Phänomen. Und dementsprechend, ja, das kann tatsächlich sein, dass wirklich eine relevante Menge an Nahrungsmitteln in die falschen Röhren hineinkommt. Und das kann dann teilweise eben sogar bis zur Verstickung führen.
Das muss man dann rausholen irgendwie, oder kann das der Körper selber wieder quasi rausschaffen?
Also mit dem Beispiel von der Erdnüsse, dort muss man es aktiv mit der Lungenspiegelung eigentlich rausgeholt werden.
Idealerweise geht dann der verkleinerte Apfel oder eben der Brei, wie du gesagt hast, die Speiseröhre ab. Und das sollte eigentlich so von alleine funktionieren mit dem Schluckreflex. Das Schlucken kann aber auch schwer sein. Es gibt zum Beispiel das sogenannte Speiseröhrenasthma. Was ist das genau?
Also das Speiseröhrenasthma heisst auch eosinophile Ösophagitis. Das ist eigentlich...
So gut, wie ich den Begriff so schnell sagen.
Das ist eine Entzündung der Speiseröhre, die eben dann dazu führt, dass eben die Nahrung teilweise in der Speiseröhre drin stecken bleiben kann. Die Speiseröhre ist eigentlich recht interessant. Es ist so eine Art wie so ein Muskel, der sich ständig von oben nach unten entleert. Und der Muskel ist so stark, dass man zum Beispiel auch im Handstand schlucken und Wasser schlucken, und das kommt dann doch an den richtigen Ort. Also der Muskel ist so stark, dass er sogar gegen die Schwerkraft kann Nahrungsmittel weiter transportieren. Und das ist eben im Rahmen von so einer chronischen Entzündung von der Speiseröhre, wie zum Beispiel dem Asthma von der Speiseröhre, dann nicht mehr gegeben.
Was kann man dann dagegen machen?
Es gibt dann wie eigentlich eine ähnliche Therapie wie beim Asthma. Es gibt so Cortison-ähnliche Präparate, die man einnehmen kann, die antientzündlich wirken.
Aber das ist etwas, was sich dann wieder zurückbilden kann, oder hat man dann die Entzündung so langfristig?
Ja, in der Regel hat man die Krankheit schon das Leben lang. Sie kann sich aber immer ein bisschen unterschiedlich stark ausprägen. Viele Patienten haben dann das Leben lang dann auch Medikamente. Teilweise kann man es mit einer Nahrungsumstellung auch ein bisschen beeinflussen.
Wie viele Leute haben das so ungefähr?
Also es ist eher eine seltene Krankheit, aber interessanterweise eine Krankheit, die am Zunehmen ist. Und wir wissen nicht genau, warum. Es sind ein bisschen mehr Männer, ein bisschen mehr junge Männer und aus irgendwelchen Gründen, die wir nicht verstehen, auch eher Akademiker als Nicht-Akademiker.
Lustig. Also das weiss man aber noch nicht, was das
Nein, für eine überhaupt nicht. Ist.
Okay. Wir gehen jetzt mal weiter in den Magen. Was passiert denn dort mit dem Äpfelbrei, den wir dann haben?
Also der Äpfelbrei wird dann vermengt mit einer sehr sauren Magensäure und wird dann dadurch weiter zerkleinert und verstoffwechselt. Der Magen ist wahnsinnig sauer und einer von den Gründen, wieso das der Magen so sauer ist, ist einerseits, damit die Nahrung noch weiter verkleinert wird, aber auf der anderen Seite auch, damit alle Nahrung, die wir aufnehmen, die sind mit Bakterien überzogen und dann kann die Magensäure eigentlich all die Bakterien abtöten oder sterilisieren. Das heisst, wir nehmen dann am Schluss eigentlich eher einen sterilisierteren Nahrungsspray auf, der dann weiterfließt in den Dünndarm.
Mhm. Aber wenn man jetzt etwas, ein Nahrungsmittel isst, das nicht mehr gut ist, dann hat es einfach zu viele Bakterien, wo dann die Magensäure nicht mehr alle abtöten kann und dann gibt es eine Entzündung im Magen.
Ja.
Jetzt haben viele Leute klagen so ein bisschen über saures Aufstossen. Es gibt auch verschiedene Begriffe, Sodbrennen, Reflux, Magenbrennen. Meinen die alle das Gleiche? Oder sind das verschiedene Sachen?
Ja, nicht ganz genau deckungsgleich, aber so mehr oder weniger schon. Allen Begriffen ist eigentlich gemeinsam, dass man zu viel Säure hat, beziehungsweise dass man Symptome wegen der Magensäure hat. Unter quasi Sodbrennen versteht man quasi so ein leichtes Brennen eher im unteren Bereich. Dann gibt es so richtigen Reflux, das heisst, dass auch Säure noch weiter raufschwappen kann, bis teilweise kann Säure bis ins Maul raufschwappen. Mhm. Entweder sind es dann anatomische Veränderungen, dass zum Beispiel der untere Schlussmuskel nicht mehr richtig verschließt.
Also welche ist das?
Es gibt quasi ganz am Übergang zwischen den Speiseröhren und dem Magen gibt es einen Schlussmuskel und der Schlussmuskel verschließt das in der normalerweise. Und das kann sein aus verschiedenen Gründen, dass der Schlussmuskel dann ein bisschen wie ein Luck wird. Mhm. Zum Beispiel, weil ein Teil vom Magen noch aufrutscht. Das nennt sich dann Zwerchfellbruch. Oder aber, weil man zum Beispiel zu fettig isst, zu dick ist, zu viel Alkohol getrunken hat, vielleicht noch spät am Abend etwas isst und sich dann gerade anlegt und dass dann quasi ein Teil von der Nahrung kann wieder zurückfließen in die Speiseröhre und das führt dann eben zu den Refluxbeschwerden.
Mhm. Aber wann ist denn das gefährlich? Ich habe auch schon gelesen, dass man dann eben, wenn zu viel Säure in die Speiseröhre kommt, dass dort ein Krebs daraus entstehen kann oder so. Was würdest du da sagen?
Das ist tatsächlich so. Also man hat, wenn natürlich so eine Speiseröhre, Schleimhaut die ganze Zeit der Säure ausgesetzt ist, dann kann es sein, dass die Schleimhaut sich langsam umwandelt und vielleicht sogar in etwas Bösartiges umwandelt. Wenn man das so gelegentlich hat, ist das, glaube ich, noch nicht so gefährlich. Aber wenn man das irgendwie dauerhaft hat und vielleicht noch andere Risikofaktoren dazukommen, zum Beispiel das Alter, männliches Geschlecht oder Rauchen, dann kann das tatsächlich sein, dass man dann vielleicht eher zu so einem Krebs neigt an dem Übergang zwischen Speiseröhre und Magen.
Aber das muss schon über Jahre dann...
In der Regel dauert es Jahre, ja.
Warum ist männliches Geschlecht ein Risikofaktor?
Das weiss man nicht genau.
Ich muss noch eine kleine persönliche Verwirrung klären. Weil zuerst habe ich gemeint, wenn der Magen übersäuert ist, dürfen wir auf keinen Fall saure Lebensmittel zu sich nehmen. Aber dann habe ich bei der CSS, die ja über den Podcast macht, gelesen, dass zum Beispiel Zitronensaft am Morgen mega gut ist, dass es basisch wirkt und dass es innen so fettige Sachen und Fleisch und Alkohol ist, die der Magen zusätzlich übersäuert. Kannst du mich da aufklären, was da jetzt genau stimmt?
Also es ist beides nur so halb richtig. Ich glaube, man kann es so sagen, der Magen ist so sauer, dass egal, was man zu sich nimmt, man bringt die Säure ein bisschen oben runter.
Ah, krass, also, sogar mit Zitronensaft.
Ja, sogar mit Zitronensaft. Und ich glaube, es gibt sicher bessere Nahrungsmittel als jetzt unbedingt Zitronensaft, aber Zitronensaft wird wirklich immer wieder so ein bisschen darüber berichtet, dass das einen positiven Effekt hat.
Aber ist nur so halb wahr, hast du gesagt?
Ich finde, Zitronensaft ist auch schon recht sauer. Und wenn es darum geht, die Magensäure jetzt wirklich zu neutralisieren, dann ist jetzt der Zitronensaft, glaube ich, nicht die beste Wahl. Ich glaube, was wahr ist, dass fettige Sachen tatsächlich das Problem sind. Und zwar, es geht eigentlich immer um den Muskel zwischen der Speiseröhre und dem Magen. Und es gibt bestimmte Stoffe und Nahrungsmittel, die dazu führen, dass der untere Schlussmuskel sich ein bisschen relaxiert, also ein bisschen Luck wird. Mhm. So, dass eigentlich Nahrungsmittel wieder zurückfließen können. Und was beeinflusst alles den unteren Schlussmuskel? Zum Beispiel Rauchen, Alkohol, fettige Nahrung, sehr scharfe Nahrung, aber auch Kaffee oder so bestimmte Gewürze könnten dazu führen, dass eben der Muskel dann sich ein bisschen entspannt und dadurch, dass er entspannt, kann ein Teil von der Nahrung wieder nach oben fließen.
Ganz kurz zusammengefasst, was kann man machen gegen so ein Ausstossen?
Also wenn man es nicht sehr regelmäßig hat und nicht sehr stark, aber wenn es einem das immer wieder plagt, dann empfehle ich eigentlich den Patienten, dass man mit leicht erhöhtem Oberkörper schläft, dass man spät am Abend nichts mehr isst, dass man, wenn möglich, zwischen der letzten Mahlzeit und dem sich anlegen mindestens 4 Stunden wartet, dass man natürlich auf Rauchen verzichten soll. Dann, was ganz schlecht ist, ist natürlich der Digestiv, also dass man quasi nach dem Essen unbedingt irgendeinen Kirsch oder noch etwas trinken sollte, ist wahrscheinlich auch nicht richtig, weil das führt auch dazu, dass der Muskel eher relaxiert wird. Und dann muss man es ein bisschen ausprobieren. Es gibt Patienten, die extrem darüber berichten, dass, wenn sie am Abend noch einen Espresso trinken, dass sie dann vermehrt Reflux haben.
Also das mit dem Digestiv ist einfach komplett falsch, obwohl das den Namen hat.
Ja, wir haben mal eine lustige Studie gemacht, wo wir geschaut haben, was soll man nach einem schweren Fondue trinken. Und dann haben wir so ein Studiedesign gehabt, wo wir zum Beispiel Patienten haben Weisswein trinken lassen, dann Tee, Wasser und eben so ein Digestiv. Und eigentlich das Idealste ist Wasser.
Wasser, okay. Also sogar besser als Tee?
Wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Ja.
Okay. Ich habe immer gelesen, Tee, weil es noch ein bisschen warm ist. Und ein bisschen, aber eben, das sind alles so Sachen, die sich als Laie einfach irgendwie komisch zusammenreimt.
Urban Legends.
Ja, genau. Ja, genau. Ist gut, klären wir das jetzt alles auf. Wir reden auch häufig so ein bisschen von Magengeschwür und dass Stress die Geschwür verursacht. Was ist eigentlich ein Magengeschwür? Ich stelle mir dann eben so ein kleines Ungeheuer vor, wo so wuchert im Magen. Aber was ist das genau?
Also ich glaube, man kann sich vorstellen wie an der Haut. Wenn man an der Haut plötzlich so eine Wunde hat, dann ist es eigentlich genau das gleiche wie ein Magengeschwür. Also es ist eigentlich eine Wunde im Magen. Und die Wunde im Magen, die ist natürlich nicht dadurch bedingt, dass man sich irgendwo anstößt oder so, sondern weil zum Beispiel die Säure vom Magen sich langsam durch die Schutzschicht durchfrisst und dann plötzlich anfängt, die oberflächliche Teile von der Schleimschicht dann anfressen. Und das kann teilweise so stark sein, dass man eben aus einem Magengeschwür daraus herausblüten kann. Und man kennt so verschiedene Risikofaktoren von Magengeschwür. Unter anderem sind es bestimmte Bakterien, sogenannte Helicobacter-Bakterien. Aber vermehrter Stress und sehr viel Magensäure können wahrscheinlich auch dazu führen, dass man das eher hat.
Ist das jetzt ähnlich wie eine chronische Magenschleimhautentzündung oder ist das nochmal etwas ganz anderes?
Ich glaube, das geht so ineinander über. Also es fängt an mit einer leichten Entzündung, dann mit einer länger anhaltenden, dann eine chronische, dann wird es immer schwerer und irgendwann mal wird dann die Schleimhaut so angegriffen, dass es dann eben so eine oberflächliche Wunde gibt. Der Grund eigentlich, wieso dass wir das so häufig sehen, ist, weil viele Menschen Schmerzmittel nehmen. Das sind sogenannte NSAR-Schmerzmittel, das heisst nicht-steroidale Antirheumatika. Dazu gehören eben so verschiedene Medikamente wie, ich sage es jetzt gleich, Voltaren, Bonstan, Brufen, Spedifen, Irfen und so weiter. Also das sind alles Medikamente, die können eben die Magenschleimhaut angreifen. Und das ist eben, weil das eben so häufig auch konsumiert wird, sehen wir das auch sehr häufig.
Aber jetzt so eben chronische Entzündung, also dann dort kann es wirklich sein, dass man das auch nicht merkt, wirklich, dass man immer eine entzündete
Magen hat. Es kann sogar sein, dass man ein Magengeschwür nicht merkt.
Okay, und wie schlimm ist das? Also ist das dann gleich schlimm, wenn man es nicht merkt? Oder?
Also ich glaube, das Magengeschwür per se ist noch nicht so schlimm. Schlimm ist es, wenn es dann so weit sich reinfrisst, bis es irgendwo auf ein Gefäß trifft und man dann plötzlich anfängt, aus so einem Gefäß daraus auszublüten. Vor dem hat man vor allem Angst. An dem kann man auch verblüten.
Ui, wie tut man das vorbeugen oder abklären?
Also in der Regel merken das Patienten, sie haben entweder einen schwarzen Stuhlgang oder sie erbrechen blutig. Und die Untersuchungsmethode ist dann eine Magenspiegelung und man versucht dann zu dem blutenden Magengeschwür vorzugehen und das dann die Blutung zu stoppen.
Der ganze verdaute Apfelbrei, wie kann man dem jetzt sagen?
Das ist, glaube ich, immer noch ein Brei. Es hat tatsächlich einen eigenen Namen, der heisst Chymus. Okay. Aber ich würde ihm jetzt eigentlich nur Brei sagen. Ja, genau.
Also der Brei kommt dann in den Darm, den schauen wir ja in der zweiten Episode noch genauer an.
Ja, aber es ist so, dass es eben einen Dünndarm und einen Dickdarm gibt. Und im Dünndarm passiert jetzt eigentlich das, was eben für uns überlebensnotwendig ist, nämlich es werden wichtige Stoffe aufgenommen aus dem Nahrungsbrei. Mhm. Also bestimmte Vitamine, Proteine, Kohlenhydrate, Fett werden aus dem ganzen Brei aufgenommen. Und der ganze Nahrungsbrei wird dann so ein bisschen, eben, so ein bisschen bearbeitet, kommt dann in den Dickdarm. Und im Dickdarm geht es eigentlich nur noch darum, dass man eben den Rest Nahrungsbrei, das sind dann meistens irgendwelche Faserstoffe, nicht mehr gut verdaubare Stoffe, dass das eingedickt wird, dass man eben nicht zu viel Flüssigkeit verliert. Das heisst, der ganze Dickdarm hat vor allem als Funktion, dem ganzen Nahrungsbrei Wasser zu entziehen. Und dann kommt es eben am Schluss hinten raus, in unterschiedlichen Konsistenzen.
Okay, also den Darm schauen wir noch genauer an in der anderen Folge. Jetzt gehen wir aber eben zum Ausscheiden. Es hat ja das Buch gegeben, Darm mit Charme, das war ja mega bekannt gewesen. Dort heisst es zum Beispiel, man soll ein Schemeli sich zutun fürs WC, weil das Stuhlen erleichtert. Empfiehlst du das auch?
Also es gibt tatsächlich Patienten, die Mühe haben, zu stuhlen, vor allem wenn quasi das WC recht hoch ist. Der Grund ist eigentlich ein anatomischer Grund, weil dann eigentlich der Winkel vom Ausscheiden vom Stuhl nicht richtig ist. Also man kann den Winkel verbessern, indem man versucht, die Beine hochzulagern. Und dann ist eben so ein Schemeli eigentlich keine schlechte Idee. Also ich empfehle es ab und zu mal den Patienten.
Gibt es sonst noch Tipps, wie man besser stuhlen kann?
Ich glaube, es kommt darauf an, dass eben der Stuhl nicht zu hart ist. Das heisst, wenn man das merkt, dass man quasi zu einem sehr harten Stuhlgang neigt, gibt es so bestimmte, auch natürliche Nahrungsmittel, die man zu sich nehmen kann. Leinsamen ist zum Beispiel so etwas. Auch wenn man sich mit viel Früchten ernährt, dann führt das auch dazu, dass eigentlich der Stuhl ein bisschen weicher wird. Und was interessanterweise auch immer wieder empfohlen wird, ist, dass man Kiwi essen soll. Also Kiwi pro Tag verbessert in der Regel den Stuhl Gang maßgeblich.
Okay, a Kiwi a day keeps the gastroenterolog away. Wie regelmäßig sollte man dann so stuhlen?
Ich glaube, alles zwischen 3-mal pro Tag und 3-mal pro Woche ist normal.
Du hast jetzt vorher haben wir es noch kurz gehabt, von der idealen Konsistenz vom Stuhl. Es gibt ja so eine Bristol-Skala, oder ist das richtig? Wird die überhaupt gebraucht?
Die wird eigentlich recht häufig gebraucht, weil Patienten haben Mühe, ihren Stuhlgang zu beschreiben. Ich glaube, das ist so mit so einem Tabu behaftet. Niemand redet gerne über den eigenen Stuhlgang. Und dementsprechend ist es dann auch manchmal einfacher, wenn man einem Patienten ein Bild vorlegen kann und sagen, schauen Sie, die unterschiedliche Stuhlkonsistenzen gibt es, wo finden Sie sich selber? Ist es vielleicht, sieht es so ein bisschen aus wie ein wässriger Kuhfladen? Ist es ein Kuhfladen oder geht es hin zu ganz harten kleinen Geissenböllen?
Was wäre denn die ideale Konsistenz?
So eine Wurst.
Eine Wurst, okay, so eine schöne.
Ja, eine Wurst. Ja,
okay. Manchmal hat der Stuhl ja dann eine Konsistenz, dass man so ewig putzen muss, was ich mega nervig finde. Wie kann man das verhindern?
Es gibt tatsächlich so einen Stuhlgang, der dann so ein bisschen wie lähmig wird. Ich glaube, das hängt extrem davon ab, was man gegessen hat. Und man kann es ein bisschen beeinflussen, indem man vermehrt fasserhaltig sich ernährt. Dann wird er weniger lähmig, sondern mehr so konsistent eigentlich.
Und wenn man dann so mega lang muss putzen muss, dann kann es auch sein, dass das halt so das After gereizt wird. Also wie sollte man dort Abwägung machen? Also sollte man so ganz sauber putzen lieber, weil das mega wichtig ist, dass es ganz sauber ist? Oder ein bisschen weniger fest putzen, dass es weniger gereizt ist nachher?
Ich glaube, da gibt es keine feste Empfehlung. Ich glaube, jeder muss sich wohlfühlen mit dem, was er macht. Ich glaube, wenn es zu dreckig hinterlassen wird, dann können Stuhlreste auch wiederum dazu führen, dass sich wieder eine Entzündung ausbildet. Das heisst, es ist wahrscheinlich eher besser, wenn man es sicher gut reinigt. Es gibt aber auch Patienten, die das übergenau nehmen und dann eben anfangen mit Feuchttüchli und so arbeiten. Ich glaube, dann kann es auch wiederum sein, dass dann eben die Schleimhaut sich entzündlich verändert und es dann zu Rötungen und Juckreiz führt.
Aber wäre es eigentlich am besten mit Wasser putzen, theoretisch?
Ja, also ich glaube, so ein Wasserklo ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Ja. Das wäre tatsächlich wahrscheinlich das Hygienischste.
Und sonst einfach normales WC-Papier.
Papier, ja.
Jetzt gibt es ja am After auch Hämorrhoiden. Das klingt schon so recht grusig. Und ich habe immer zuerst gemeint, das sagen so Bakterien. Aber ist es überhaupt nicht? Was sind Hämorrhoiden genau?
Ich erkläre es immer meinen Patienten so, der Enddarm ist eigentlich ein ganz feines, aufeinander abgestimmtes System. Und im untersten Teil von dem Enddarm hat es so Schleimhautfalten und in den Schleimhautfalten hat es Gefäße drin. Und die Schleimhautfalten, die führen dann dazu, dass eigentlich der unterste Teil von dem Enddarm gut verschließt und dass dann nicht einfach alles rausfließt. Jetzt kann es dazu führen, dass wenn man eben sehr harten oder sehr weichen Stuhlgang hat, dass die Schleimhaut eine Art wie ausleiert in dieser Schleimhaut hat sie ja die Gefäße drin und dann kann es sein, dass eben die Schleimhaut dann eben plötzlich anfängt rauszukommen oder dass es aus dieser Schleimhaut rausblutet. Und das sind dann eigentlich die Hämorrhoiden. Mhm. Und dann gibt es eben verschiedene Sachen, die man dann machen kann, wenn man so Hämorrhoiden hat. Es gibt dann es ist sicher gut, wenn man nicht einen zu harten oder einen zu weichen Stuhlgang hat. Man kann das dann mit bestimmten Salben und Zäpfchen behandeln. Aber man kann die Schleimhaut auch aufsaugen und eine Art wie ein Gummibändchen draufsetzen. Dem sagt man dann Gummibandligatur. Und wenn die Hämorrhoiden sehr stark ausgeprägt sind, dann muss man es chirurgisch angehen.
Danke vielmals, Stefan, dass du jetzt da schon mal den Weg vom Äpfel beschrieben hast, vom Maul bis wieder hinein raus. In der zweiten Folge, die ihr gerade jetzt auch noch hören könnt, geht es dann um den Dickdarm speziell, also die Darmflora und was man machen kann, dass dieser Darmflora auch gut geht. Viel Spass beim Hören.